ganz wichtig, wir machen keine Regulierung, um jetzt erstmal Wettbewerbszwecke zu verfolgen, ja, sondern ich glaube eher, wir reden dann über das Vermeiden vielleicht von bestimmten Wettbewerbsnachteilen. Regulierung sollte auf dem richtigen Niveau sein, erstens, und zweitens, sie sollte fair sein. Die Regulierung kann vereinfacht und auch verbessert werden und auch wettbewerbsgerechter gemacht werden, ohne die Finanzstabilität zu opfern.
Herzlich willkommen zu unserer 50. Folge Bankgeheimnis. In unserem Podcast schauen wir hinter die Kulissen der Finanzbranche und geben euch Einblicke rund um die Finanzierung der Wirtschaft. Ich bin Friederike Böhme und Volkswirtin im Bankenverband.
Und mein Name ist Hendrik Hartenstein, ich leite die Unternehmensfinanzierung hier. Wir werfen heute einen Blick auf die Bankenregulierung, Bankenaufsicht. Diese bestimmt den Handlungsspielraum der Banken. Wie gelingt die Balance zwischen Finanzstabilität und Leistungsfähigkeit? Und wie steht die europäische Bankenaufsicht im internationalen Vergleich da?
Darüber sprechen wir heute mit Dr. Markus Krommig, dem Risikovorstand der Deutschen Bank. Herzlich willkommen, Markus Krommig. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute in unserem Podcast begrüßen dürfen.
Frau Böhme, Hartenstein, ich freue mich auch, da zu sein.
Vor 3 Jahren waren Sie bereits schon einmal bei uns im Podcast und wir haben damals mit Ihnen über Risikomanagement gesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie beim täglichen Zeitunglesen und angesichts der weltweiten Entwicklungen und Ereignisse immer auch gleich an das Risikomanagement Ihrer Bank denken müssen. Wie geht es Ihnen denn heute, wenn Sie morgens die Zeitung aufschlagen?
Ja, Frau Böhme, es geht mir eigentlich nicht viel anders. Ich glaube, die Anzahl und die Dichte der Schlagzeilen, die das Risikomanagement einer Bank betreffen, die nimmt zu, ob das nun irgendwelche Drohnen sind oder Kabel, die irgendwo durchgeschnitten werden oder eben ganz normale Schwierigkeiten bei Unternehmen. Im Vergleich zu früher ist allerdings sozusagen der Auslandsteil der Zeit noch von größerer Relevanz als vorher.
Dann schauen wir mal auf das Kerngeschäft der Bank, nämlich die Bankenregulierung und Bankenaufsicht. Die EU-Kommission hat sich das Ziel gesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu stärken. Inwiefern gehört denn die Bankenregulierung und Bankenaufsicht auch dazu?
Herr Hartenstein, die Bankenregulierung gehört da ganz entscheidend dazu. Wir stehen ja vor herausfordernden Finanzierungsaufgaben. Der deutsche Staat wird über 1.000 Milliarden Euro dazu beisteuern. Und der Rest, und das ist ein Vielfaches davon sogar, muss aus privaten Töpfen kommen. Und dabei gibt es für mich 3 Randbedingungen. Der Staat sollte nicht zu viel ausgeben. Zweitens, die Abhängigkeit gegenüber den USA oder China sollte nicht kritische Größen erreichen, weshalb Private Credit und Private Equity sicherlich auch Grenzen haben sollten. Und drittens, der Aufbau der Kapitalmärkte in Europa, also die Kapitalmarktunion, wird noch etwas dauern und man braucht aber schnelle Lösungen. Und daran erkennt man eigentlich, dass man schnell deutsche und europäische Banken braucht mit einer großen Handlungsfähigkeit und damit eben auch eine entsprechende Regulierung, die die sicherstellt. Aber vielleicht nochmal der Reihe nach, seit etwas mehr als einem Jahr haben ja Mario Draghi, Enrico Letta und Christian Neuer und viele andere uns eine klare Diagnose darüber gegeben, was in unserer Europäischen Union nicht gut läuft. Wir fallen in mehreren Schlüsselbereichen unserer Wirtschaft zurück. Rohstoffen, über die industrielle Produktion bis hin zu Energie und natürlich auch der Technologie in bestimmten Schlüsseltechnologien. Und diese Diagnose wurde ja auch in Deutschland vorgenommen und ist auch ein Teil des Mandats, das die deutsche Wählerschaft der neuen Koalition erteilt hat. Und die deutsche Regierungskoalition hat sich ja bis zum Ende des Jahrzehntes zu einem erheblichen Fiskalimpuls von fast 20% des Bruttoinlandsproduktes verpflichtet. Das ist ein fiskalischer Schub, der mit dem Fiskaltransfer vergleichbar ist zu Zeiten der Wiedervereinigung. Und seit Anfang des Jahres wurde auch die deutsche Bankprognose für das deutsche Wirtschaftswachstum für die Jahre 2025 bis 2027 um fast 2 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Andere Mitgliedstaaten der EU verfügen nicht über denselben fiskalischen Spielraum, aber können durchaus eben auch über die Verflechtung im Handel und Spillover-Effekte davon profitieren. Auch hier sehen wir insgesamt einen Impuls von 0,75 Prozentpunkte für den Euroraum. Die deutsche Regierung sollte dies also nicht alleine unternehmen, da die Wachstumsförderung in der Verantwortung aller europäischen Partner ist. Sie ist aber auch in der Verantwortung der Unternehmer selber. Und deshalb haben wir ja zusammen mit vielen deutschen Unternehmen auch die Initiative Made for Germany gestartet. Diese hat bereits über 600 Milliarden Euro an Investitionen für Deutschland zugesichert und auch Europa wird über die Spillover-Effekte hier wieder profitieren. Aber das reicht eben alles nicht. Die Regierungen sind eingeschränkt, wie ich sagte, die Kapitalmärkte sind noch nicht so weit und hier kommen dann eben die Banken ins Spiel. Die strategische Bedeutung von Banken in dieser Situation, die wurde schon von der Europäischen Kommission anerkannt, da sie eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung des Mittelstandes insbesondere, sozusagen unseres Wirtschaftsmotors darstellen und ja auch den Zugang zu den Kapitalmärkten sicherstellen. Und deshalb ist eben eine Bankenregulierung so wichtig. Die Regeln sind vorhanden, um die Finanzstabilität und die Glaubwürdigkeit des Finanzsystems zu gewährleisten. Was ist wichtig, damit erstmal die Investoren kommen. Gleichzeitig spielt aber auch die Regulierung eine große Rolle, zu bestimmen, wie viel Kredite zu welchen Preisen die Banken rausreichen können. Und deshalb gibt es eben zwischen dieser Bankenregulierung und der europäischen Wettbewerbsfähigkeit einen direkten Konnex.
Sie haben das Thema Finanzstabilität angesprochen, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Seit der Finanzkrise hat sich in der Bankenregulierung natürlich sehr viel verändert. Die Banken müssen bedeutend mehr Eigenkapital vorhalten. Der europäische Bankenmarkt hat den Herausforderungen, den Krisen auch der vergangenen Jahre nun dann sehr gut standgehalten. Also denken wir an die Corona-Pandemie, an den sehr schnellen Zinsanstieg nach 2022 oder auch den Ausfall einzelner Banken. Die Finanzstabilität in Europa war gegeben. Man könnte sagen, die Regulierung hat sich bewährt. Nun werden aber Stimmen lauter, auch aus der Regulierung selbst, dass die Regulierung nochmal vereinfacht werden sollte. Können Sie uns das nochmal erläutern?
Ja, sehr gerne, Herr Hartenstein. Also nach der Finanzmarktkrise haben wir in Europa ja daran gearbeitet, ein stabileres Bankensystem aufzubauen. Die Ziele von damals waren ja unter anderem, wir wollten Fehler in Banken vermeiden durch eine bessere, auch eine internationalere Aufsicht mit mehr Regeln. Zweitens, wir haben die Kapitalanforderungen erhöht, um Fehler, wenn sie denn trotzdem entstehen, besser zu kompensieren. Drittens, wir haben einen Abwicklungsmechanismus etabliert, der den Steuerzahler im schlimmsten Falle schützen sollte und meiner Meinung nach auch schützen wird, wenn es mal dazu kommt. Und viertens, wir haben auch Feuerschneisen oder Firewalls zwischen den Banken etabliert, zum Beispiel über die Clearinghäuser oder eben auch die deutliche Reduzierung des unbesicherten längerfristigen Fundings zwischen Banken untereinander. So. Diese Prinzipien haben wir als Haus auch immer unterstützt und wenn ich da sagen darf, das waren auch für mich persönlich wichtige Ziele in meinem Wirken als Risikomanager. Und dank dieser Regulatorenreform sind europäische Banken wirklich widerstandsfähiger vor 10 Jahren mit deutlich mehr regulatorischem Kapital. Sie haben inzwischen auch ihre Profitabilität deutlich verbessert. Und natürlich ist der Gewinn erstmal der beste erste Puffer, um unerwartete Ereignisse zu kompensieren. Und in der Tat führte das dazu, dass die Banken sozusagen gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind, auch die letzten geopolitischen Ereignisse um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine herum, wir erinnern uns an die Gaspreise etc., gut abpuffern konnten und sich durchaus widerstandsfähig bewiesen haben. Das ist, denke ich, sehr positiv. Die europäischen Aufsichtsbehörden berichten ja auch, dass die durchschnittliche Kapitalquote bei den Banken jetzt bei 16% liegt, was ja für viele Investoren ein Zeichen von Stabilität ist. Das ist also, denke ich, durchaus positiv. Aber gleichzeitig sprechen jetzt viele, wie Sie sagen, eben auch aus dem öffentlichen Sektor über die Vereinfachungen in der Bankenregulierung, die Notwendigkeit dazu, um die Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen. Warum? Europäische Banken sind zwar deutlich profitabler als noch vor ein paar Jahren, aber sie sind deutlich weniger profitabel und damit auch weniger wettbewerbsfähig als die ausländischen Wettbewerber in den Schlüsselmärkten. Und das gilt eigentlich für ganz Europa. Und das liegt schon daran, dass die europäischen Banken unter einer Reihe von Wettbewerbsnachteilen leiden. Und viele davon hängen in der Tat dann auch mit Regulierung zusammen, die dann auch die Fähigkeit der Banken beeinträchtigt, ihre Kunden zu unterstützen. Und auf der einen Seite ist vielleicht das Basiskapital für die europäischen Banken in den letzten 4 Jahren sehr stabil geblieben. Auf der anderen Seite gab es viele diskretionäre Aufschlagsanforderungen der Aufsichtsbehörden. Und wenn man zusammenzählt, was die so an Finanzierungskapazität weggenommen haben, dann reden wir über 2,7 bis 4,1 Billionen Euro, also 2.700 bis 4.100 Milliarden Euro für die EU-Wirtschaft. Und das sind ungefähr 40% des gesamten europäischen Unternehmerkreditbuchs. Also da ist ein erhebliches Finanzierungsvolumen auch nochmal sozusagen aus dem Markt genommen worden. Und in dieser Landschaft, in der die Banken sich schon befinden, kommt jetzt auch noch dazu, dass durch die Kapitalanforderungen, die dann mit der Vollendung von Basel III, mit dem Output Floor, wenn diese Kapitalanforderungen kommen, werden nochmal die Risikounterlegung erhöht und das führt nochmal zu einer Reduzierung des möglichen Kapitals. Und insofern sind wir zwar ein großer Befürworter der Regulierung und insbesondere eben dieser 4 Prinzipien, die ich zu Beginn aufgezählt habe, um das System wirklich robuster zu machen. Wir wollen aber auch die richtige Art und das richtige Maß haben, das eben nicht der Wirtschaft schadet.
Sie haben über die Vereinfachung der Regulierung gesprochen. Das ist natürlich erstmal recht abstrakt. Können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo die Regulierung denn heute wirklich zu komplex geworden ist?
Wir nehmen mal vielleicht Software als ein Beispiel. Also wir sind uns ja alle einig, dass wir alle Banken in Software und in Technologie investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also erstens, Sie wollen das als Kunde von uns, als Privatkunde. Unsere Firmenkunden wollen das von uns. Wir müssen in diese Lösung investieren für die Digitalisierung, das Kundenerlebnis verbessern. Wir müssen die Effizienz steigern. Große Rolle spielt dabei natürlich jetzt auch die Investition in die künstliche Intelligenz. Also alle wollen, dass Banken, übrigens wie jedes andere Unternehmen auch da draußen, investiert in diese Technologien. Das ist unter anderem dann eben auch immer eine Investition in Software. Auf der anderen Seite zwingt uns die EU oder die Banken aber, diese Software vom regulatorischen Kapital abzuziehen. Also Abzug bedeutet, dass der Vermögenswert der Software, und die Software hat ja einen Vermögenswert, weil sie generiert uns ja in den nächsten Jahren entweder mehr Erträge oder Einsparungen, dem Vermögenswert wird kein intrinsischer Wert regulatorisch beigemessen. In den USA ist das zum Beispiel anders. Banken setzen einen Wert für ihre Software an und das ist dann kapitalerhöhend. Und für diese europäische Regelung gibt es aber keine globale Regelung oder Vereinbarung, der wir hier folgen. Das ist also eine europäische Regel. Und ich finde die ehrlich gesagt paradox. Wir wollen ja gerade, dass alle Firmen und auch die Banken in ihre Wettbewerbsfähigkeit und in die Zukunft Technologien investieren. Und eine Software, die nicht abgedatet wird und über 5 Jahre abgeschrieben ist oder wie auch immer und gar keinen Wert mehr hat, die ist eigentlich gefährlicher als eine Software, die neu ist und einen intrinsischen Wert hat fürs Unternehmen und State of the Art ist. Und insofern ist diese Regelung hier tatsächlich in meinen Augen paradox. Und es ist ein Beispiel für so eine Regel, die nicht auf globalen Standards basiert und meiner Meinung nach auch die Modernisierung des europäischen Bankwesens einschränkt.
Sie haben gerade das angesprochen, Europa agiert nicht im politischen Vakuum. Wir müssen uns mit USA und UK vergleichen und Sie haben gerade ein Beispiel genannt. Können Sie das nochmal ausführen? Was machen die dort anders mit Blick auf Bankenregulierung und Bankenaufsicht?
Ja, also Europa agiert nicht im politischen Vakuum und während die europäischen Banken eine höhere regulatorische Last auferlegt bekommen, bewegen sich eben gerade die USA und Großbritannien in die entgegengesetzte Richtung, indem sie schon auf der erreichten Widerstandsfähigkeit aufbauen, um auch Kapitalentlastungen zu schaffen, ohne Anzeichen dafür, dass diese Deregulierung dann automatisch zu höheren Risiken führt. Und laut Autonomous wird für das Jahr 2025 erwartet, dass die US-Banken Kapitalentlastungen von rund 100 Milliarden US-Dollar CET1, also Kernkapital, erfahren werden, allein durch die Feinabstimmung von bestehenden Regeln. Und also die Amerikaner nehmen diese Vereinfachung schon sehr, sehr ernst. Und 100 Milliarden Core Capital, das sind mehr oder weniger 1 bis 2 europäische Großbanken, über die wir da reden, die man einfach so, ich sag mal, kapitalmäßig in den USA aus dem Boden stampft oder plötzlich übrig hat. Und das wird natürlich wieder zu einer Wettbewerbsverschiebung führen. Und umgekehrt gleichzeitig wurden seit 2022 die Kapitalanforderungen für die europäischen Großbanken um etwa 10% erhöht. Und es drohen eben weitere Entlastungen durch Basel III oder Basel IV oder CRR3, wie sie dann Fachjargon heißt.
Vor allem die großen europäischen Banken, die stehen ja dann auch im direkten Wettbewerb mit internationalen Banken, beispielsweise aus den USA. Sie haben jetzt die Entlastung dort vor Ort angesprochen. Können Sie noch einmal kurz zusammenfassen, inwiefern der Handlungsspielraum der Banken in der EU dann durch diese divergierenden Entwicklungen hier eingeschränkt ist?
Frau Böhmig, ich versuche da auch mal ein Beispiel zu bringen. Also es ist in der Tat so, dass wir nicht zu den gleichen Bedingungen als europäische Banken konkurrieren, wenn wir uns mit den Nicht-EU-Banken da vergleichen. Ein schöner Datenpunkt dafür: EU-Banken halten im Handel mit europäischen Staatsanleihen nur 30% des Marktes. Ja, also wir haben unseren Bankenmarkt, das muss man sich nochmal genau vorstellen, wir haben unseren Bankenmarkt und bei dem, wie soll man sagen, dem ureuropäischen Produkt, den europäischen Staatsanleihen, halten wir als Europäer selbst nur 30% des Marktes. Und der Rest dieser Liquidität an den europäischen Staatsanleihenmärkten wird von ausländischen Banken bereitgestellt. Und die zum Teil eben jetzt auch andere Kapitalentlastungen erfahren. Und wir können schon fragen, was machen denn die amerikanischen Banken zum Beispiel in Zukunft, wenn sie zusätzliches Kapital zur Verfügung haben und weiter agieren können. Das wird dann in weitere Geschäftsfelder investiert werden. Ist das gut oder schlimm, wenn die europäischen Staatsanleihen zum großen Teil eben im Handel abhängig sind von Auslandsbanken? In guten, einfachen Zeiten sicherlich nicht. In Zeiten, wo wir über geopolitische Spannungen reden, über geowirtschaftspolitische Strömungen, ist es vielleicht doch sinnvoller, wenn wir einen Großteil dieses Handels in Europa selber erstmal stemmen. Und deshalb ist das schon so ein Thema, das mich da mit Sorge befüllt.
Dann möchte ich da nochmal anknüpfen und die Perspektive einfach umdrehen. Welche Chancen ergeben sich denn, wenn wir bei der Bankenregulierung, Bankenaufsicht nicht nur auf Finanzstabilität und Leistungsfähigkeit, sondern eben auch auf Wettbewerbsfähigkeit schauen würden?
Ganz wichtig, wir machen keine Regulierung, um jetzt erstmal Wettbewerbszwecke zu verfolgen, ja, sondern ich glaube eher, wir reden dann über das Vermeiden vielleicht von bestimmten Wettbewerbsnachteilen. Regulierung sollte auf dem richtigen Niveau sein, erstens, und zweitens, sie sollte fair sein. Und was wir fordern, ist eben keine unfaire Regulierung, die über das hinausgeht, was zur Erreichung dieser vier Kernziele notwendig ist. Claudia Buch, die Vorsitzende der EZB-Bankenaufsicht, hat im Europäischen Parlament mitgeteilt, das tut sie, glaube ich, regelmäßig, dass die EU-Banken gut kapitalisiert sind. Das haben wir auch im letzten EBA-Stresstest wieder gesehen. Warum müssen die Banken denn in Zukunft dann via Erhöhung des Output-Floors für die gleichen Risiken mehr Kapital vorhalten? Und wie wird das am Ende ja der europäischen Wirtschaft und unserer Souveränität helfen? Und das ist das, was wir meinen mit der Vereinfachung von und auch der Berücksichtigung von Wettbewerbsdenken. Wir brauchen also vor allen Dingen das richtige Maß und vielleicht auch die richtige Art an Regulierung, um gleichzeitig sicherer und wettbewerbsfähiger zu sein.
Da würde ich gerne kurz nachfragen, wie bleibt denn dann jetzt bei so einer Vereinfachung des Aufsichtsrechts sichergestellt, dass der Bankensektor weiterhin hinreichend reguliert ist, um die Risiken zu vermeiden?
Also ich sehe da eben grundsätzlich keinen Widerspruch. Die Regulierung kann vereinfacht und auch verbessert werden und auch wettbewerbsgerechter gemacht werden, ohne die Finanzstabilität zu opfern. Es gibt durchaus ja vorteilhafte Maßnahmen, wenn wir jetzt wieder an Basel III denken, die aber demnächst auslaufen werden. Also es gibt zum Beispiel die Übergangsregel auch für Basel III, die ermöglicht es ja bei Firmen, die kein externes Rating haben, einen Ausgleich zwischen der sehr strengen Regel mit dem Standardansatz und der Basel III in dem Vergleich und dem internen Rating. Und das ist eine gute Regel, die berücksichtigt nämlich, dass unsere Mittelständler in Deutschland und auch in Europa generell toll finanziert sind von Banken und natürlich von den Familien dahinter. Die haben aber keine externen Ratings und wollen das auch nicht. Und viele sind eben auch noch nicht bereit für den Kapitalmarkt, aber trotzdem extrem gute Kunden, wenn man sich das Risiko anschaut. Und wir haben in diesem Sektor eigentlich noch nie gesehen, dass Banken irgendwie übermäßige Risiken nehmen. Wir haben keinen übermäßigen Missbrauch gesehen, keine Exzesse. Und wie gesagt, die meisten Unternehmen und Mittelständler brauchen eigentlich kein solches externes Rating und wollen das eigentlich auch ändern. Diese Regelung, dass man ohne dem externen Rating, was sozusagen nicht automatisch eine extreme Kapitalbelastung hat, diese Übergangsregelung, die geht noch bis 2032. Und danach werden die Kredite für diese Unternehmen deutlich teurer werden. So, jetzt sagen Sie natürlich, was 2032 ist mir doch wurscht, das ist ja noch lange hin, scheint ja auch weit entfernt. Aber so ein Kredit, den man heute vergibt für eine Investition, der hat ja eine Laufzeit. Und wir reden jetzt ja darüber, was wir jetzt für Finanzierungsanstrengungen die nächsten Jahre vornehmen müssen. Und man ist sehr schnell mit einem Investitionskredit mit 5-6 Jahren Laufzeit schon in dieser Regelung. Und insbesondere, wenn wir berücksichtigen, was wir jetzt tun müssen, um auch die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes voranzubringen, gerade in der Rüstungsindustrie braucht man wahrscheinlich eher längerfristige Kredite, um die ganzen Zulieferer für die Rüstungsindustrie mit Liquidität auszustatten, denn die Aufträge laufen da meistens ein bisschen länger. So, das heißt, ich rede da über Projekte von 7 oder 10 Jahren und die müssen begleitet werden. Gleichzeitig wollen wir die Infrastruktur voranbringen, auch Infrastrukturprojekte erfordern typischerweise längere Laufzeiten. So, und wenn immer da ein deutscher Mittelständler drin beteiligt ist oder Kreditnehmer ist, dann schlägt dann irgendwann diese Regelung zu ab 2032 und die macht den Kredit dann also schon heute schwerer vergebbarer. Und das wäre sicherlich das falsche Signal.
Dann lassen Sie uns doch abschließend darauf schauen, was jetzt eigentlich getan werden müsste seitens der Bankenaufsicht und der Politik. Die BaFin und die Bundesbank setzen sich bereits für eine Vereinfachung im Aufsichtsrecht ein. Meine Frage, folgen die beiden dabei den richtigen Leitlinien und muss auch die EZB als Aufsicht umdenken?
Also wir sahen kürzlich ja Ideen der Bundesbank zur Vereinfachung für Regeln für kleinere Banken und auch für die Qualität des Bankkapitals. Da haben davon vor allen Dingen dann ja in zusammenfassenden Reden und Artikeln gehört und noch keine detailliertere Analyse gesehen. Ich glaube, oberflächlich ist das im ersten Blick erstmal wenig Vereinfachung. Und ich bin mir nicht sicher, dass das nicht sofort wieder zu höheren Finanzierungskosten führen wird und dann eben auch mit unklaren Vorteilen für die europäische Wirtschaft. Unter anderem geht es ja um das sogenannte Art-1-Kapital dabei. Das wiederum hat sich eigentlich in den Krisen sehr gut als Kapitalpuffer auch erwiesen und wurde auch genutzt. Das muss man sich wirklich dann im Detail anschauen, wie diese Regelung Vereinfachung dann greifen soll. Aber ich bin da erstmal verhaltensskeptisch, wenn ich das so sagen darf.
Das bedeutet, was würden Sie sagen, was muss die Politik denn grundsätzlich tun, damit Wettbewerbsfähigkeit in der Bankenregulierung konsequent mitgedacht wird?
Vielleicht mal so eine radikale Idee. Vielleicht sollen die Politiker den europäischen Regulierungsbehörden und den politischen Entscheidungsträgern ein sekundäres Mandat geben, die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes neben der Finanzstabilität zu verfolgen. Und das ist gar nicht so verrückt, wie es klingt. Das Vereinigte Königreich hat es bereits getan und macht tatsächlich die Regulierungsbehörden und Aufseher für beides verantwortlich. Und es muss nämlich hier wirklich ein Gleichgewicht gefunden werden. Und ich halte es nicht für unzumutbar, von unseren Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden zu verlangen, zu zeigen, warum eine bestimmte Maßnahme notwendig ist, insbesondere wenn sie über bestehende Regeln hinausgeht. Wir haben als Deutsche und Europäer ja diesen Basel-Regelungen, Basel III oder Basel IV, insbesondere diesem Output-Floor mit ganz viel Zähneknirschen zugestimmt damals. Wir brauchen diese Regelung eben nicht, weil wir auch mit unseren ungeräteten Firmenkunden, wie ich das gezeigt habe, auch wunderbar so klarkommen und auch mit unseren Baufinanzierern in Europa. Da können wir unseren internen Modellen, die übrigens sehr gut geprüft worden sind, auch von der Aufsicht, auch wirklich vertrauen. Und wir haben auch gesehen unter Corona, wie robust unser System ist. Aber wir haben damals als Europäer ja auch diesen Regelung und dem Kompromiss zugestimmt, weil wir ein weltweit einheitliches System wollten. Und wenn dieser Weg jetzt aber von einigen Spielern nicht mehr beschritten wird, dann sollten wir auch wirklich unser Pulver, nämlich unser Bankenkapital, trocken halten für die Finanzierung unseres Wirtschaftswachstums, für die Finanzierung unseres Strukturwandels und auch zur Finanzierung unserer Verteidigungsfähigkeit.
Wir werden dieses Thema weiter aktiv bearbeiten und verfolgen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krommig.
Frau Böhme, Herr Hartenstein, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.
Vielen Dank, schön, dass Sie da waren.
Wir haben mit Markus Krommig über eine wettbewerbsfähige Bankenaufsicht gesprochen. Die Regulierung der vergangenen Jahre hat für Finanzstabilität gesorgt in Europa. Jetzt muss der Blick stärker auf die Leistungsfähigkeit und die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Banken fallen.
Markus Krommig schlägt vor, dass in der Bankenaufsicht, ähnlich wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich, die Wettbewerbsfähigkeit der Banken konsequent mitgedacht werden sollte. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast auf den Streaming-Anbieter eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.